Gerhard Schweizer. Türkei verstehen. Von Atatürk bis Erdogan. Die Jahre 2016 und 2017 waren turbulente. Beinahe täglich hört man in den Nachrichten von neuen Verhaftungen in der Türkei und die Beziehungen der Bundesregierung zu ihrem südosteuropäischen NATO-Partner sind abgekühlt. Die türkische Mitgliedschaft der EU steht mehr denn je in Frage. Was ist los in diesem Land, das uns so nah ist und manchmal so fern erscheint? In diesen Blinks wirst du die wahren Hintergründe des Militärputsches in der Türkei erfahren und verstehen lernen, was den türkischen Nationalismus so gefährlich macht. Blink Nummer 1. Atatürk begründete die türkische Nation. In nahezu allen türkischen Restaurants, Wohnzimmern, Ämtern und öffentlichen Gebäuden findet man das Porträt Mustafa Kemal Paschas, genannt Atatürk, Vater der Türken. Warum verehren ihn viele Türken so sehr? Um das zu verstehen, müssen wir weit zurück in die Geschichte des Osmanischen Reiches blicken. Über 600 Jahre währte es, von 1299 bis 1922. In seinen besten Zeiten erstreckte es sich von Nubien in Afrika, über Syrien, den Irak und das heutige Saudi-Arabien bis nach Südosteuropa. Das Osmanische Reich war ein Vielvölkerstaat mit verschiedensten Stämmen und diversen Religionsgemeinschaften. Die kultivierte Elite im Reich sprach Arabisch oder Persisch. Türkisch hingegen war die Sprache des einfachen Volkes. Türke war ein eher verächtlicher Ausdruck für anatolischer Bauer und niemandem wäre es eingefallen, das ganze Gebiet Türkei zu nennen. Erst als die osmanische Elite Ende des 19. Jahrhunderts an europäischen Universitäten mit der Idee des Nationalismus in Berührung kam, entwickelte sich die Bewegung der Jungtürken. Diese jungen, nationalistischen Studenten stritten für die Türkisierung des Osmanischen Reichs. Einer von ihnen war Mustafa Kemal Pascha. Ihm gelang es, die Niederlage des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg umzudeuten, in einen Sieg für das türkische Nationalbewusstsein. Was genau hat er aber getan? Die Bedingungen, die dem Osmanischen Reich nach der Niederlage auferlegt wurden, waren sehr hart. Sultan Mehmed verlor nicht nur die arabischen Gebiete Syrien, Jordanien und Irak, sondern auch einen Großteil seines Kernlandes, wo ein kurdischer und ein armenischer Staat entstehen sollten. Auch die Kriegsgegner Griechenland, Italien und Frankreich beanspruchten ganze Provinzen. Als Sultan Mehmed dies widerstandslos hinnehmen wollte, ernannte sich General Mustafa Kemal Pascha einfach selbst zum Oberbefehlshaber der Armee und besiegte in einem dreijährigen, opferreichen Krieg sowohl die widerständigen Kurden und Armenier als auch die Griechen. Nach diesem militärischen Erfolg konnte er gegenüber den Alliierten einen neuen Friedensvertrag erzwingen, der dem Staat Türkei die volle Souveränität einräumte. So gab er den Türken erstmals ein Nationalbewusstsein. Blink Nummer 2. Atatürk reformierte die Türkei, blieb aber ein Diktator. Nach dem Friedensvertrag von 1923 begann Atatürk, das Land radikal zu modernisieren. Der westlich orientierte, selbsternannte Machthaber veränderte die Grundstrukturen der islamischen Gesellschaft nach europäischen Standards. Statt dem islamischen führte er den christlich geprägten gregorianischen Kalender ein und verlegte den traditionellen Ruhetag der Muslime vom Freitag auf den christlichen Sonntag. Das geistliche Rechtswesen, das nach der Scharia urteilte, schaffte er ab und baute ein westliches Justizsystem auf. Der Islam wurde auch als Staatsreligion abgeschafft und fortan das Prinzip des Laizismus verfolgt, die Trennung von Religion und Staat. In diesem Zuge verbot Atatürk auch den Gebetsruf des Muezzins als Propaganda für eine private Weltanschauung. Ebenso wurde das Bildungssystem säkular reformiert. Sämtliche Koranschulen wurden geschlossen und statt Arabisch und Persisch, den klassischen Sprachen der Islamwissenschaft, fand man auf den Lehrplänen der staatlichen Schulen nur noch Englisch, Französisch und Deutsch. Statt des Religionsunterrichts wurde Ethik zum neuen Pflichtfach. Ebenso wurden statt der arabischen fortan lateinische Buchstaben benutzt. Atatürk sprach vom türkischen Alphabet. All diese Reformen setzte Atatürk mit Zwang durch. Er hielt die Bevölkerung für noch nicht demokratiefähig und orientierte sich an Lenins Konzept des Erziehungsdiktats. Perspektivisch wollte er jedoch den von ihm regierten Einparteienstaat zu einer Demokratie ausbauen und eine westliche Politikkultur entwickeln, in der öffentliche Diskussionen politische Fehler korrigieren können. Dieser Plan war jedoch zum Scheitern verurteilt. So ordnete Atatürk 1930 kurioserweise die Gründung einer Oppositionspartei an, jedoch kam es bereits bei der ersten Parlamentssitzung zu Prügeleien. Und dies, obwohl seine Schwester und ein enger Freund diejenigen waren, die die Oppositionspartei gegründet hatten. Als schließlich die gesellschaftlichen Unruhen noch im selben Jahr zu gefährlich wurden, kehrte Atatürk zum Einparteienstaat zurück und regierte bis zu seinem Tod 1938 als Diktator. Blink Nummer 3. Jungtürken ermordeten mehr als 1 Million Armenier. Belastet wird die Geschichte der Jungtürkei mit dem ersten systematischen Genozid des 20. Jahrhunderts, dem Völkermord an den Armeniern. Die Ursprünge dieses Genozids lassen sich sogar schon im 19. Jahrhundert begründen. Zwar konnten die Armenier unter dem türkischen Sultanat relativ autonom leben, doch mit dem Zerfall des Osmanischen Reiches wurden sie vermehrt von Provinzgouverneuren drangsaliert. 1895 folgte eine Rebellion ihrerseits mit der Forderung nach einem eigenen Staat. Die Soldaten Abdulhamids II., damaliger Sultan des Osmanischen Reichs, unterdrückten die Rebellion jedoch und töteten dabei etwa 200.000 Armenier. In der Vorstellung der Jungtürken musste die neue türkische Nation ein demografisch homogener Staat werden. Im Zuge dessen sollten Minderheiten türkisiert werden, also ihre eigene Sprache und Kultur aufgeben. In den Wirren des Ersten Weltkriegs setzten die jungtürkischen Machthaber dies mit grausamer Konsequenz um. Bei zahlreichen Massakern und Todesmärschen starben in den Jahren 1915 und 1916 etwa 1,5 Millionen Armenier. Auch unter Atatürks Führung schlugen türkische Soldaten Protestbewegungen der Armenier nieder und töteten weitere 200.000 Menschen. Atatürk verhinderte zudem jegliche öffentliche Erwähnung des Genozids. Bis heute steht die Anerkennung des Völkermords in der Türkei unter Strafe. Es geht sogar so weit, dass man für die öffentliche Thematisierung der Massenmorde wegen Herabwürdigung des Türkentums bestraft werden kann. Auch greifen fanatische Nationalisten immer wieder zur Selbstjustiz. Der armenische Journalist Haran Dink hatte in seiner Zeitung Argus wiederholt zur friedlichen Aufarbeitung der gemeinsamen Vergangenheit aufgefordert. 2007 wurde er von einem türkischen Nationalisten erschossen. Jener wurde erschreckenderweise von der Polizei wie ein Nationalheld gefeiert. Weiße Wollmützen, wie er sie bei der Tat trug, wurden ein Verkaufsschlager und das neue Markenzeichen extremer Nationalisten. Blink Nummer 4. Erdogan hat die Kurden verraten. Eine weitere Minderheit, die massiv unterdrückt wird, sind die 13 Millionen Kurden, die derzeit in der Türkei leben und somit ihre größte ethnische Minderheit bilden. Der Konflikt begann mit der Staatsgründung der Türkei 1923 und der Türkisierung der Minderheiten. Seitdem steht zum Beispiel der Gebrauch der kurdischen Sprache in der Öffentlichkeit unter Strafe. Bis zur Jahrtausendwende durften sie sich nicht einmal Kurden nennen, sondern nur Bergtürken. 1978 gründete dann Abdullah Öcalan die Arbeiterpartei Kurdistans PKK, welche seither unter der Anwendung von Guerillataktiken, wie zum Beispiel Attentate auf Militärstützpunkte, für mehr Gerechtigkeit kämpft. Das türkische Militär geht jedoch unerbittlich gegen sie vor und tötete seit 1984 mehr als 30.000 Kurden. In dieser Situation präsentierte sich nun Erdogan als neuer Hoffnungsträger der Kurden, da er ihnen in seinen Wahlkämpfen 2002 und 2007 kulturelle Autonomie versprach. Im kurdisch geprägten Südosten der Türkei gewann er 2002 damit 53% der Wählerstimmen. Tatsächlich durften Fernsehsender ab 2004 wöchentlich 4 Stunden lang Programme in kurdischer Sprache ausstrahlen. Doch schon bald wurde Erdogans Politik radikal kurdenfeindlich. Im Syrienkrieg unterstützte er den radikal-islamischen IS statt die kurdische Oppositionsbewegung. Als 2014 der IS gegen die von syrischen Kurden erkämpfte autonome Zone vorrückte, positionierte Erdogan zwar Panzer an der Grenze zu Syrien, gab aber nie den Befehl zum Einsatz. Zugleich wurde bekannt, dass der IS mit Hilfe des türkischen Geheimdienstes Waffen nach Syrien schmuggelte. Erdogan fürchtete, die Unabhängigkeitsbewegung der syrischen Kurden könnte auch die türkischen Kurden zu einer Reform animieren. Im Wahlkampf 2015 setzte Erdogan schließlich nicht mehr auf kurdische, sondern auf nationalistische Wähler. Als die neue kurdische Partei HDP, Demokratische Partei der Völker, ins Parlament einzog, veranlasste Erdogan eine Verfassungsänderung. Abgeordneten wurde die Immunität entzogen, wenn sie in Verdacht standen, mit Terroristen zu sympathisieren, so wie die Abgeordneten der HDP, denen Erdogan Kontakte zur PKK unterstellte. Die Verfassungsänderung wurde von allen anderen Parteien mitgetragen, woran sich zeigt, wie weit verbreitet die Ablehnung gegen die gesellschaftliche Partizipation der Kurden ist. Blink Nummer 5. Christen und Aleviten fühlen sich in der Türkei nicht sicher. In den letzten Jahren des Osmanischen Reiches war jeder fünfte Einwohner auf dem Gebiet der heutigen Türkei Christ oder Jude. Heute machen Christen nur noch 0,15% der türkischen Bevölkerung aus. Einschneidendstes Ereignis war dabei der schon beschriebene Völkermord an den christlichen Armeniern, aber auch der Friedensvertrag von 1923 besiegelte die Vertreibung von 1,3 Millionen christlichen Griechen aus der Türkei. 1955 spitzte sich dann der historische Konflikt um geografische Ansprüche zwischen Griechenland und der Türkei erneut zu, und die Wut vieler Türken entlud sich an den verbliebenen Christen. In der Nacht des 6. September wurden über 4.000 Läden und Büros sowie über 3.500 Privatwohnungen griechischer, armenischer und jüdischer Bürger geplündert und in 72 Kirchen sowie 31 christlichen Schulen wurde Feuer gelegt. In der Folge verließen tausende Christen die Türkei. Auch die muslimische Minderheit der Aleviten wird öffentlich geächtet und bedroht. Circa 15 bis 20 Millionen Türken gehören dieser schiitischen Glaubensgemeinschaft innerhalb des Islam an. Das ist etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Sie sehen in Mohammeds Schwiegersohn Ali ibn Abi Talib den rechtmäßigen Nachfolger des Propheten. Für die Aleviten ist Ali zudem eine menschliche Erscheinung Gottes und somit bedeutender als Mohammed selbst. Aleviten verehren ebenso Maria und Jesus, feiern Ostern und Weihnachten. Viele Gebote des Koran, so das fünfmalige tägliche Beten, das Fasten während des Ramadan und die Pilgerfahrt nach Mekka, befolgen sie dagegen nicht. Von anderen Muslimen werden sie deshalb der Vielgötterei und des Ketzertums bezichtigt. Christen wie Aleviten fühlen sich in der Türkei diskriminiert und unterdrückt. Untermauert wird das durch eine Studie der Universität Köln, die 2007 zeigte, dass sich nur 16% der Türken für Religionsfreiheit in ihrem Land aussprechen. Kein gutes Zeugnis für einen laizistischen Staat. Blink Nummer 6. Die Türkei ist längst kein laizistischer Staat mehr. Die Türkei ist das einzige muslimische Land, in dem der Islam nicht als offizielle Staatsreligion in der Verfassung verankert ist. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Die laizistische Politik von Atatürk wurde Schritt für Schritt aufgeweicht und kehrte sich schließlich sogar ins Gegenteil um. 1924 hatte Atatürk das staatliche Präsidium für religiöse Angelegenheiten, Diyanet, gegründet, das alle Religionen vertreten sollte. Nahezu alle 100.000 Beamten des Präsidiums sind jedoch seit jeher sunnitische Muslime. Seit 2004 dürfen zwar auch Aleviten Ämter im Diyanet bekleiden, allerdings müssen sie zuvor eine staatliche Ausbildung als sunnitische Theologen absolvieren. Weiterhin hatte der Reformer Atatürk ab 1936 sogar verboten, neue Gotteshäuser zu errichten, um Staat und Religion konsequent zu trennen. Doch nach Atatürks Tod 1938 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde die Türkei zum Mehrparteienstaat und zahlreiche Gruppierungen arbeiteten an der Re-Islamisierung des Landes. So wurden bereits in den 1950er Jahren zahlreiche neue Moscheen erbaut, wohingegen der Bau neuer Kirchen bis 2008 verboten blieb. Die alten Kirchen der Armenier nutzte die türkische Armee noch bis Anfang der 2010er Jahre für Schießübungen. Ein weiterer Schritt weg von der laizistischen Haltung war die Wiedereinführung des islamischen Religionsunterrichts als Pflichtfach im Jahr 1980. Bis 1990 war er auch für christliche und jüdische Schüler obligatorisch und selbst im Jahr 2016 müssen Aleviten noch daran teilnehmen, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diesen Zwang für unzulässig erklärte. Den christlichen Kirchen ist es dagegen verboten, eigenen Religionsunterricht an staatlichen Schulen anzubieten. Auch in Behörden und auf dem Arbeitsmarkt werden religiöse Minderheiten systematisch benachteiligt. In allen türkischen Ausweispapieren wird die Religion durch einen Zahlencode vermerkt, für Christen zum Beispiel die Zahl 31, damit sie sich auf Ämtern, bei der Polizei und bei Arbeitgebern sofort als Angehörige einer Minderheit und mit den entsprechenden Vorurteilen konfrontiert sehen. Staat und Religion sind in der Türkei längst nicht mehr getrennt. Faktisch ist der sunnitische Islam wieder Staatsreligion. Blink Nummer 7. Erst Erdogan konnte das türkische Militär entmachten. Eine wichtige Rolle in der türkischen Politik spielte seit der Staatsgründung das Militär. Bereits in Atatürks erster Regierung stammte ein Drittel der Minister aus dem Militär. Als Atatürks Nachfolger İsmet İnönü nach dem Zweiten Weltkrieg erneut ein Mehrparteiensystem initiierte, wurde somit gleichzeitig der Nationale Sicherheitsrat gegründet. Dieses Gremium aus Generälen und wichtigen Verwaltungsbeamten hatte den Auftrag, die laizistische Staatsordnung zu garantieren und war dafür auch befugt, Parteien zu verbieten. Dieses Recht nutzte der Nationale Sicherheitsrat mehrfach, um Regierungschefs abzusetzen, die gegen seine Interessen handelten. Zum ersten Mal geschah dies 1950, nachdem Adnan Menderes von der Demokratischen Partei in den ersten demokratischen Wahlen zum Ministerpräsident gewählt wurde. Menderes setzte sich öffentlich für die Re-Islamisierung der Türkei ein. Er führte beispielsweise den fünfmaligen täglichen Gebetsruf auf Arabisch wieder ein. Als Menderes aber aufgrund von Streitigkeiten 1960 den Oberbefehlshaber der Armee entlassen wollte, putschte das Militär und ließ Menderes hinrichten. Auch 1971 und 1980 putschte das Militär gegen missliebige Regierungen. 1997 reichte schon die Androhung eines Putsches, um den damals amtierenden Ministerpräsidenten zum Rücktritt zu zwingen. Bezeichnend ist auch, dass von 1923 bis 1989 mit nur einer Ausnahme alle Staatspräsidenten vorher als Generäle gedient hatten und in dieser Eigenschaft die Macht hatten, Verfassungsrichter, Provinzgouverneure, Universitätsrektoren und den Chef der Zentralbank zu ernennen. Erst Ministerpräsident Erdogan gelang es, diese Vormachtstellung des Militärs zu brechen. 2003, noch in seinen ersten Amtsmonaten, entzog er dem Nationalen Sicherheitsrat all seine Kompetenzen, weil die EU dies als Bedingung für die Mitgliedschaft forderte. 5 Jahre später wurde ein Mitglied seiner islamisch-konservativen Partei AKP zum Staatspräsidenten gewählt. Am 15. Juli 2016 scheiterte das Militär kläglich daran, Erdogan aus dem Amt zu putschen. Jener mobilisierte über die Lautsprecher der Moscheen spontan große Teile der Bevölkerung, welche ihre Unterstützung bekundeten und Straßen verbarrikadierten. Erdogan machte spielerisch die Gülen-Bewegung für den Putsch verantwortlich, seine einstigen Verbündeten. Was genau dahinter steckt, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 8. Die Verfolgung der Gülen-Bewegung ist ein Machtkampf ehemaliger Gleichgesinnter. Fethullah Gülen, Sohn eines Imams, will den Islam in der Türkei wieder stärken. Dafür lehrte er als Wanderprediger und baute ein riesiges Netzwerk reformorientierter Muslime auf, unter ihnen viele Beamte. Gülen animierte seine Anhänger, unerkannt die wichtigsten Positionen im Staat zu erlangen und musste deswegen 1999 in die USA fliehen. Seither baut er sein Netzwerk aus dem Exil weiter aus. Heute gibt es weltweit Bildungseinrichtungen, die nach Gülens Prämissen funktionieren. Gelehrt werden beispielsweise Naturwissenschaften nach orthodox-islamischen Kriterien. Zum Beispiel wird im Biologieunterricht Darwins Evolutionstheorie ausgespart. Gülens Netzwerk ist weit verzweigt in der türkischen Politik und Gesellschaft. Unter anderem gehören ihm mehrere Fernseh- und Radiosender sowie Zeitungen, darunter die auflagenstärkste Zeitung der Türkei, Zaman. So war es folgerichtig, dass sich der ambitionierte Erdogan Ende der 1990er Jahre mit dem einflussreichen Gülen verbündete, denn jener verhalf Erdogan schlussendlich sogar zur Macht. In den Wahlkämpfen von 2002 und 2013 warben die Medienkanäle Gülens offensiv für Erdogans AKP. Als Gegenleistung wurde der Gülen-Bewegung die Infiltrierung der öffentlichen Institutionen gestattet. Doch bald entbrannte ein Machtkampf. 2013 kritisierten Gülens Medien Erdogan für sein brutales Vorgehen gegen regierungskritische Demonstranten und diskutierten öffentlich die Gründung einer eigenen Partei. Daraufhin kündigte Erdogan an, Tausende von Gülens Schulen schließen zu lassen. Im Gegenzug veröffentlichte die Zeitung Zaman Material, das Erdogan der Korruption überführte. 2016 beschuldigte jener dann unberechtigterweise die Gülen-Bewegung, den gescheiterten Putschversuch des Militärs initiiert zu haben. In einer beispiellosen Säuberungswelle entließ Erdogan daraufhin 40.000 Lehrer und 1.600 Universitätsrektoren, schloss mehr als 1.000 Privatschulen und 15 Universitäten, entzog 3.000 Richtern und Anwälten die Lizenz und verhaftete unzählige Journalisten. Erdogan hat sein Ziel erreicht. Er konnte sich eines mächtigen Kritikers entledigen. Blink Nummer 9. Die Türkei ist ein gespaltenes Land. In Istanbul sind die kulturellen Gegensätze kaum zu übersehen. In einem Viertel tragen Frauen Kopftuch und weite Mäntel, im anderen offene Haare und kurze Hosen. In der einen Hälfte der Stadt halten Familien am Ritual des Brautpreises fest und in der anderen Hälfte trinken unverheiratete Paare zusammen Alkohol. Die türkische Bevölkerung ist tief gespalten zwischen religiösen Traditionalisten und westlich orientierten Liberalen. Die Mehrheit gehört der ersten Gruppe an. Seit es in der Türkei freie Wahlen gibt, gewannen fast immer islamische Parteien. Und auch die islamisch-konservative Partei Erdogans hat einen starken Rückhalt in weiten Teilen der Bevölkerung. Die Religiosität der Türken wird tendenziell sogar stärker. So hat sich die Zahl der Moscheen zwischen 1988 und 1998 verdoppelt. Die Zahl der Mekka-Pilger wächst jährlich. Eine Umfrage von 2006 ergab, dass nur noch jeder vierte Türke die Evolutionstheorie von Darwin anerkennt. Andererseits versteht sich ein großer Teil der türkischen Gesellschaft als westlich-liberal. Laut einer 1996 veröffentlichten Studie der Bosporus-Universität bezeichnet sich fast ein Viertel aller Türken als nicht religiös. Als Erdogan aus religiösen Gründen Wohngemeinschaften verbieten lassen wollte, gingen viele junge Türken auf die Straße. Ebenso beteiligten sich mehr als 2,5 Millionen Menschen 2013 an den Gezi-Park-Protesten gegen Erdogans Politik. Auch herrscht ein riesiges Gefälle zwischen Arm und Reich. Eine Untersuchung von 1998 zeigte, dass die ärmsten 10 Provinzen der Türkei gemeinsam lediglich 0,1% des Bruttoinlandprodukts erwirtschafteten, die 10 reichsten dagegen 57%. Die armen Provinzen liegen allesamt im Osten, die reichen im Westen der Türkei. Um Arbeit zu finden, siedeln viele traditionsverhaftete Menschen aus Anatolien in den Westen der Türkei über. Dort leben sie oft am Rand von Großstädten in über Nacht erbauten Hütten, sogenannten Gecen Kondular. 1985 lebte bereits die Hälfte der Bewohner Istanbuls in solchen improvisierten Wohnsiedlungen. Wie können solche gesellschaftlichen Gegensätze vereint werden? Am Beispiel der Frauenrechte kann dies verdeutlicht werden. Blink Nummer 10. Der Islam und Frauenrechte, zwei Themen, die zusammengehören. Im Westen herrscht oft das Bild, der Islam verhindere die weibliche Emanzipation. Doch die Unterdrückung der Frau ist keineswegs eine spezielle Eigenschaft des Islam. Die heiligen Schriften vieler großer Weltreligionen ordnen Frauen den Männern unter. So heißt es im Epheserbrief der Bibel, der Mann steht über der Frau, so wie Christus über der Gemeinde steht. Auch Buddha meinte, Frauen seien den Männern in ihrem Wesen unterlegen und sollten nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Und im Koran steht, die Männer sollen vor Frauen bevorzugt sein, weil Gott die einen vor den anderen mit Vorzügen begabte. Diskriminiert werden Frauen in der Türkei aber nicht nur von religiöser Seite, sondern auch von staatlicher. Von den 3.225 gewählten Bürgermeistern in der Türkei waren 2007 beispielsweise nur 18 Frauen. Das entspricht 0,56%. Der Durchschnittswert der EU lag damals bei 20%. Erst seit 2001 können Frauen laut Gesetz ohne Einwilligung ihres Ehemanns außer Haus arbeiten und im Falle einer Scheidung die Hälfte des gemeinsamen Vermögens beanspruchen. Und erst seit 2004 garantiert die türkische Verfassung die Gleichstellung von Frau und Mann. Immerhin erlauben Reformen religiösen Frauen in der Türkei heute mehr gesellschaftliche Teilhabe. Die Türkei ist zum Beispiel das erste muslimische Land, in dem weibliche Imame predigen dürfen, allerdings hauptsächlich bei Frauengottesdiensten. 1400 Jahre lang war dies das Privileg der Männer. Seit kurzem dürfen türkische Frauen auch in öffentlichen Gebäuden das Kopftuch tragen, was von Atatürks Zeiten bis 2008 weder in Behörden noch im Parlament erlaubt war. Auch in Universitäten ist Studentinnen erst seit 2010 das Kopftuchtragen erlaubt, eine Entwicklung, deren Fortschrittlichkeit sich erst auf den zweiten Blick erschließt. So haben nun auch religiöse Frauen Zugang zu höherer Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe. Die türkische Gesellschaft steht vor vielen großen Herausforderungen. Nur eine davon ist Emanzipation. Zwischen den arabischsprachigen islamischen Ländern und dem westlich geprägten Europa wird die Türkei auch in Zukunft weiter ihren eigenen Weg suchen müssen. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch »Türkei verstehen« von Gerhard Schweizer angehört hast. Im Kern geht es darum, Die Türkei wurde von Atatürk Rabi'yar zu einer laizistischen Nation reformiert. Viele religiöse Menschen fühlten sich dabei übergangen und zahlreiche Minderheiten wurden gewaltsam türkisiert. Heute sucht die Türkei nach einer Balance zwischen westlicher Moderne und muslimischer Tradition. Nach wie vor leiden Minderheiten jedoch immer noch am stärksten unter den politischen Machtspielen der türkischen Regierung. Was du konkret umsetzen kannst, urteile differenziert. Wenn du das nächste Mal eine Muslima mit Kopftuch siehst, vermute nicht automatisch, dass sie unterdrückt wird. Sei dir bewusst, dass viele Frauen das Kopftuch aus freier Entscheidung tragen, so wie andere ein Kreuz um den Hals. Sieh genau hin. Solltest du in die Türkei reisen, verlasse die Touristengegenden und mache dich auf die Suche nach den alten Kirchen der Armenier oder besuche ein kurdisches Dorf. Nur so lernst du die echte Türkei kennen. Haben dir diese Blinks geholfen, die politische Entwicklung der Türkei zu verstehen? Erzähle uns davon. Schreib uns einfach eine Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Türkei verstehen. Danke.